NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
13. Mai 1888. Die Aufhebung der Sklaverei in Brasilien.
Moreno,
mulato,
moreno escuro,
preto,
neguinha,
negão,
neguinho,
branquinho,
negro.
246 Wörter für Hautfarbe gibt es im brasilianischen Portugiesisch, mehr als in jeder anderen Sprache. Auf den ersten Blick mag das erstaunlich wirken. Angeblich spielt in Brasiliens multikultureller Gesellschaft Hautfarbe doch keine Rolle. Hinter der gern gezeigten Fassade, Lebensfreude, Samba, Karneval, bleibt das nationale Trauma meist verborgen.
A escravidão permanecerá por muito tempo.
Die Sklaverei hat Brasilien geprägt und wird es noch lange tun. Ausgebreitet hat sie sich über unsere gewaltigen Einsamkeiten. Sie war es, die die unberührte Natur zuerst ergriffen hat. Und das Land hat sie in sich aufbewahrt.
Brasilien, es ist ein gigantisch großes Land, das den Portugiesen bei der Aufteilung der neuen Welt 1494 im Vertrag von Tordesillas zugesprochen wird. Das begehrte Zuckerrohr gedeiht dort prächtig, aber woher die Arbeitskräfte für die Plantagen nehmen? Eroberungsfeldzüge und eingeschleppte Krankheiten haben die einheimischen Indios schnell dezimiert. Aber man besitzt ja auch Kolonien in Afrika. Bantu aus Angola, Mosambik und Kongo, Yoruba, Ewe, Mandinka aus Westafrika. Ab 1539 lässt Portugal junge Afrikaner einfangen und verschifft sie Richtung Brasilien. 3,9 Millionen Menschen ergeht es so im Lauf der nächsten 350 Jahre. Portugal wird Weltmarktführer im Sklavenhandel. Bei der Atlantiküberfahrt herrschen unvorstellbare Bedingungen. Weniger als ein Quadratmeter pro Person. Wer das überlebt, wird verkauft. Meist zum Zuckerrohrschneiden an die Besitzer riesiger Versenders im Nordosten.
Es ist so, dass diese Art von Tätigkeit so anstrengend ist, dass viele der Sklaven nicht älter als 30 Jahre wurden.
Deborah Gerstenberger, Historikerin am Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin.
Es war für die Besitzer meistens günstiger, für Nachschub zu sorgen, als sich jetzt um gute Arbeitsbedingungen ihrer Sklaven zu kümmern.
Im kolonialen Weltbild jener Zeit, wesentlich geprägt von der katholischen Kirche, gibt es Menschen zweiter und dritter Klasse.
Die Kirche veranlasste Gesetze zum Schutz der Indios. Das waren diejenigen, die man noch missionieren konnte, während afrikanische Menschen durchaus als versklavungswürdig angesehen wurden.
Und das bedeutet vollkommene Entwurzelung. Oft werden Sklavengruppen gezielt so zusammengestellt, dass sie keine gemeinsame Sprache sprechen. Bald stellen die Sklaven bis zu 70% der Bevölkerung. Ohne sie wäre Brasilien nie kolonisierbar geworden und das kleine Portugal niemals so reich. Geschäftsleute aus ganz Europa investieren und verdienen mit.
Weil man sehr viele Menschen aus Angola zum Verkauf führt, gibt es große Menschenmärkte. Wer viel solcher Sklaven hat, der ist reich bei ihnen. Und dies deshalb, weil die Portugiesen dort überhaupt nichts schaffen, noch arbeiten und die Schwarzen sie erhalten müssen.
Berichtet um 1600 der schwäbische Arzt und Weltreisende Andreas Josua Ulzheimer. Im Lauf der Zeit schaffen manche Sklaven den sozialen Aufstieg, sie arbeiten im Haushalt, übernehmen in den Städten Arbeiten vom Barbier bis zum Buchhalter. Anders als im protestantisch geprägten Nordamerika setzen die Kolonialherren mit ihren Sklavenfrauen viele Mischlingskinder in die Welt. Auch deshalb entsteht die Legende, die brasilianische Form der Sklaverei sei humaner. Doch bleibt sie stets ein Gewalt- und Herrschaftsverhältnis. Sergio Costa, Soziologe an der FU Berlin.
Es herrschte dann eine doppelte Moral, ja, dass man zur katholischen Kirche ging und mit einer Frau verheiratet war und eine Familie war, die dann anerkannt war und dann Kinder mit schwarzen Frauen hatte. Und die Gesellschaft hat ja dann einfach diese an der Familie in gewisser Form unsichtbar gemacht.
Ela povoou como se fosse uma religião.
Die Sklaverei besiedelte das Land, als sei sie eine natürliche und lebendige Religion, mit ihren Mythen, ihren Legenden, ihrer Zauberei. Sie erfüllt Brasilien mit einer kindlichen Seele. Sie ist der unbeschreibliche Seufzer im Mondschein unserer Nächte des Nordens.
Caetano Veloso hat Joaquim Nabucos berühmtes Gedicht gegen die Sklaverei von 1886 vertont. So wie sie Brasilien über Jahrhunderte geprägt hat, zieht sich auch die Geschichte ihrer Abschaffung über fast ein ganzes Jahrhundert. 1807 beendet England die Sklaverei und beginnt Druck zu machen auf seinen Verbündeten Portugal.
Die Briten hatten wirtschaftliche Motive, denn sie besaßen ja selbst Kolonien in der Karibik, bauten sie auch Zuckerrohr an und wollten einfach dafür sorgen, dass die anderen Kolonialmächte unter den gleichen Bedingungen wirtschafteten, sprich ohne die Arbeit von Sklaven.
Doch Portugal spielt auf Zeit. Und als Brasilien 1822 unabhängig wird, hält es der neue Kaiser Dom Pedro genauso. Schließlich ist das gesamte Wirtschaftsmodell des Landes bedroht. Auch bei den nach dem Zucker wichtigsten Produkten, Gold und Kaffee, geht ohne die Arbeit von Sklaven gar nichts.
Alle Angehörigen der Eliten wirtschafteten auf der Basis von Sklavenarbeit. Und da die wirtschaftliche Elite traditionell mit der politischen Elite verwoben war, war es klar, dass jetzt keine großen Anstrengungen unternommen wurden, die Sklaverei abzuschaffen.
Auch im 19. Jahrhundert ist man noch auf stetigen Nachschub aus Afrika angewiesen. Das wird zum Problem, als die Briten mit ihrer überlegenen Seemacht beginnen, brasilianische Sklavenschiffe abzufangen.
Lilia Schwarz, eine brasilianische Historikerin, hat mal gesagt, dass die Abschaffung der Sklaverei in Brasilien eine Art Bummelstreik gewesen sei. Man hat irgendwie versucht, diese Bestimmungen zu umschiffen, im wahrsten Sinne des Wortes, und hat es tatsächlich bis in die 1860er hinein geschafft.
Schließlich aber wird der Druck zu groß. Der Nachschub aus Afrika bleibt aus. England hat über 700 brasilianische Schiffe aufgebracht, viele samt Besatzung und Sklaven versenkt. Zugleich entsteht nach der Abschaffung der Sklaverei in den USA 1865 nun auch in brasilianischen Städten eine Bewegung gegen die Sklaverei. Viele Bürger sehen sie inzwischen als Inbegriff für die Rückständigkeit des Landes. 1871 erreichen sie als ersten Erfolg das Gesetz des freien Bauches. Kinder von Sklaven sollen künftig frei sein. Aber die Bewegung hat nicht nur humanitäre Motive.
Damals hieß es, dass man die Gesellschaft aufweißen müsse. Embranqueamento hieß es. Dass es besser sei, weiße Menschen zu holen, weil man damit Fortschritt bringen könne. Paradoxerweise ist gerade die schrittweise Abschaffung der Sklaverei in Brasilien ein Prozess, der auf rassistischen Prinzipien beruht, weil man eben die weiße Bevölkerung für hochwertiger hielt.
Und so fördern ab Mitte des 19. Jahrhunderts alle brasilianischen Regierungen die Einwanderung aus Europa. Über 2 Millionen meist armer Menschen aus Italien, Portugal oder Deutschland folgen ihrem Ruf. Endlich gibt es nun eine Alternative zur Arbeitskraft der Sklaven. 1888 gibt deshalb auch die mächtige Lobby der Großgrundbesitzer ihren Widerstand gegen die Abschaffung der Sklaverei auf. Am 13. Mai verkündet Prinzregentin Isabel das Lei Aurea, das sogenannte Goldene Gesetz.
Die kaiserliche Regentin macht allen Untertanen des Reiches bekannt, vom Tage dieses Gesetzes an wird die Sklaverei in Brasilien für abgeschafft erklärt.
Etwa 700.000 Sklaven werden damit in die Freiheit entlassen. Doch was bedeutet für sie Freiheit? Staatliche Entschädigungen gibt es nur für die Sklavenhalter, nicht etwa für die Betroffenen. Geschweige denn eigenes Land oder Bildungsprogramme. So müssen viele ehemalige Sklaven auf den Zucker- und Kaffeeversenders bleiben und dort arbeiten für einen Hungerlohn. Es ist der Beginn eines Landarbeitersystems, das Teile Brasiliens bis heute prägt. Und die anderen?
Es ist vielfach so gewesen, dass Sklaven von den Plantagen dann in die Städte gewandert sind und dort eben keine Behausung vorfanden. Und das war auch der Beginn einer massiven Verslammung der Städte.
Nur selten finden Schwarze einen Weg aus der Armut. Vom Wirtschaftsboom Anfang des 20. Jahrhunderts profitieren vor allem die weißen Einwanderer. Die meist autoritären brasilianischen Regime ignorieren die Afro-Brasilianer. Dennoch prägt in den 30er Jahren der Soziologe Gilberto Freire den Mythos der Mestiçagem, einer positiven Vermischung der Rassen, die Brasilien auszeichne. Dieser Mythos trägt wesentlich dazu bei, eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Sklavereigeschichte zu verhindern und bemäntelt den latenten Rassismus. Teilweise bis heute. Deborah Gerstenberger.
Es ist so, dass viele Angehörige der weißen Oberschicht in Brasilien tatsächlich Diskriminierung gar nicht bewusst wahrnehmen. Sie glauben nicht, dass sie selbst diskriminieren. Und umgekehrt, dass die dunkelhäutigere Bevölkerung möglicherweise auch vertuscht, dass sie diskriminiert wird.
Wir haben weiche Zonen des Rassismus und wir haben harte Zonen. Wenn es darum geht, Fußball am Strand zu spielen, dann ist vielleicht nicht relevant, ob man schwarz oder weiß ist. Wenn es aber darum geht, welcher Mann, welche Frau die Tochter oder der Sohn heiratet, das spielt ja dann schon dieser harte Kern des Rassismus eine Rolle. Da gibt es dann ganz eindeutige Barriere.
Erst in den 70er Jahren entsteht eine Bewegung der Afro-Brasilianer, die sich auf die eigene Geschichte und Kultur besinnt. Ihren ersten Ausdruck findet sie in Salvador da Bahia, in den schwarzen Karnevalsblockus Iliaé und Olodum.
Antes do 13 de maio, dia da abolição, nasce em Palmares, a luta contra a escravidão.
Denn auch in den Jahrhunderten der Sklaverei haben die Schwarzen ihre Kultur bewahrt und weiterentwickelt und alles, was heute als typisch brasilianisch gilt, wesentlich mitgeprägt. Auch die Geschichte des schwarzen Widerstands wird neu entdeckt, etwa die der freien Dörfer von entkommenen Sklaven, der Quilombos, oder die von Zumbi, dem legendären Anführer des größten Quilombos, Palmares, der im 17. Jahrhundert bis zu 40.000 Menschen Zuflucht gewährte.
Salve Zumbi, salve Palmares, salve Negro, salve Pelô, salve, salve Olodum, no mundo o grande griot.
An der wirtschaftlichen Diskriminierung hat das bis heute allerdings noch wenig geändert. Wer als Tourist durch Rios Stadtteile Copacabana oder Ipanema geht, sieht fast ausschließlich weiße Geschäftsleute, Jogger und Tennisspieler und dunkelhäutige Chauffeure, Kindermädchen und Straßenverkäufer.
Die sozialen Indikatoren für die schwarze Bevölkerung sind systematisch schlechter als für die weiße Bevölkerung. Die Soziologen haben ja schon gezeigt, dass es nicht nur die Geschichte der Sklaverei reproduziert, sondern dass die soziale Ungleichheit zwischen Schwarz und Weiß neu produziert werden.
Denn die heute auch in Brasilien wachsende Kluft zwischen Arm und Reich vertieft zugleich die Spaltung zwischen Schwarz und Weiß wieder neu. Auf der anderen Seite steht allerdings das wachsende Selbstbewusstsein der Afro-Brasilianer. So fordern die Nachfahren aus den freien schwarzen Dörfern immer vehementer das Land ihrer Vorfahren, das ihnen die Verfassung versprochen hat. Nur ein kleiner Teil der 3.500 anerkannten Quilombos hat es auch bekommen, so wie das Dorf Pedro Cubas mit seiner Bürgermeisterin Givina da Silva.
Unsere Ahnen haben so gelebt wie wir. Sie haben uns gelehrt, so zu leben. Die Wurzeln der Sklaverei sind ein Teil davon, was wir sind. Früher durften wir nicht mal sprechen. Wir sind sehr stolz, weil unsere Geschichte ein täglicher Kampf war und ist. Nur durch Kämpfen gewinnst du.
Erstmals bekennt sich in der Volkszählung 2010 eine Mehrheit der Brasilianer als schwarz oder braun. Und gefeiert wird heute weniger der 13. Mai, der Tag der Befreiung von oben, sondern der 20. November, der Todestag des Freiheitshelden Zumbi. Die aktuellen brasilianischen Regierungen Lula und Rousseff schrecken aus Rücksicht auf die Interessen des mächtigen Agrobusiness zwar zurück vor einer echten Landreform zugunsten der armen, meist schwarzen Landbevölkerung. Immerhin aber haben sie eine ganze Reihe von Initiativen und Gesetzen gegen den Rassismus beschlossen, auch unter dem Druck der Zivilgesellschaft. Sergio Costa.
Rassismus ist seit einigen Jahren nicht mehr salonfähig in Brasilien. Das Internet spielt eine ganz zentrale Rolle in der Mobilisierung der Sozialbewegung der Schwarzen. Es gibt Websites, die Rassismus dokumentieren und es wird hier dann eine Skandalisierung produziert, die heute viel schneller und viel effektiver erfolgt als nur über die Filter der Massenmedien.
Mit der WM 2014 und Olympia 2016 wird Brasilien in den nächsten 3 Jahren in den Fokus der Weltöffentlichkeit rücken. Wenn die nicht nur die bekannten Brasilien-Klischees sehen will, sondern auch die soziale Realität, dann könnte das den schwarzen Bewegungen helfen, weiter Druck zu machen in Richtung echte Gleichberechtigung. Viele brasilianische Hip-Hopper haben damit übrigens schon mal angefangen.
Alles eine Frage des Melanins. Reis mit Bohnen, Kaffee mit Milch. Passt doch zusammen, oder? Schwarze und Weiße, nicht aufeinander, nicht untereinander, nebeneinander. Brasilianer mit Stolz und Hautfarbe, egal welche. Unser Hämoglobin ist grün-gelb. Wer das anders sieht, ist einfach krank.
Im Zeitzeichen erinnerte Thomas Pfaff an die Sklaverei in Brasilien, die heute vor 125 Jahren aufgehoben wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.